fange ich jetzt mal mit dem zweiten Teil des Berichtes oder zur Spielwelt von Pathfinder an. Ja, letztes Mal habe ich mir halt über Golarion ausgelassen, so ein bisschen die dunkle Geschichte sowie über die Sagalande. Heute habe ich mir vorgenommen, über Aroden etwas zu parlieren. Der Knabe taucht später im Absalom-Kapitel sozusagen nochmal auf. Über die Sprachen im Bereich der Inneren See. Bereich der Inneren See und schlussendlich über die Region das Auge des Schreckens. Guti, habt ihr alle eure Karten schon offen? So eine Karte von der Inneren See ist ja nicht schlecht, ne? Zum Beispiel im Weltenband ist eine drin. Aber im Internet kann man die auch relativ problemlos abfragen. Das einzige Problem ist eigentlich, eine zu finden, wo auch die Begriffe draufstehen. Fangen wir mal an mit Aroden. Aroden, auch bekannt als der letzte Aslanti. Gut, er war nicht der einzige Überlebende, aber der langlebigste Überlebende des Untergangs von Aslant. War zum Zeitpunkt der Zerstörung, zum Zeitpunkt des Erdenfalls bereits ein schon sehr, sehr mächtiger Zauberkundiger. Und da Pathfinder 1 wäre ein Stufe 20 Charakter mit Legendenstufen gewesen. Das ist dicke. Und nach dem Erdenfall barg er den Sternenstein vom Grund der Inneren See. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, dass da mit diesem Meteoritenregen auch ein äußerst mächtiges Artefakt runtergekommen ist. Ja, mit dem Sternenstein hob er gleichzeitig die Insel Kortos vom Meeresgrund und stellte sich dann der sogenannten Prüfung des Sternensteins erfolgreich. Er erlangte dabei göttliche Kräfte, er stieg zur Gottheit auf. Und war damit der erste der aufgestiegenen Götter, die halt durch den Sternenstein geschaffen wurden. Als Gott der Menschheit, als Schutzpatron der sich jetzt wieder ausbreitenden Menschen, herrschte er zunächst einmal von Absalom aus, der von ihm gegründeten Stadt, deren Bewohner er halt damit beauftragte, den besagten Sternenstein zu schützen, damit nicht jeder dahergelaufene Hansel kommt. Ja. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wie geht diese Prüfung des Sternensteins? Ja, die ist leider für jeden individuell. Angeblich wird man mit seinen eigenen größten Ängsten und Schwächen konfrontiert. Und nur der, der sich selbst quasi überwindet und seine eigenen Schwächen besiegt, der steigt zur Gottheit auf. Es ist im Laufe der folgenden Jahrtausende einigen passiert. Passiert zum Beispiel Kaiden Kallian, der sich sturzbesoffen diesen Prüfung gestellt, der Prüfung gestellt und deswegen auch hinterher nicht mehr weiß, was er da eigentlich gemacht hat. Aber auch Yomede und oh Gott, Schwarzfinger, wie heißt er denn eigentlich? Der Gott der Meuchelmörder. Auch der hat sich dem Ganzen gestellt, während Gottheiten wie Irori, der Meister der Meister, oder auch der Gott der Magie, dessen Name mir ebenfalls gerade nicht. Oh Gott, man merkt, ich bereite mich hier nur grob vor. Also manche haben es auch geschafft ohne halt den Sternenstein. Irori, der ist einfach so perfekt geworden, dass plock, stand auf Wolke 7 wahrscheinlich. Ja. Gut, also Aroden, wie gesagt, Gott aufgestiegen, Schutzgott der Menschheit. Schutzgott von Absalom, Gründer dieser Stadt. Und dann kam es im Norden zum Aufstieg eines mächtigen Nekromanten namens Tarbafon. Möglicherweise hat er Schriften der Runenherrscher studiert. Möglicherweise hat er auch auf andere Weise und finstere Pakte Macht erlangt. Der nekromantische Geheimbund des wispernden Phades betrachtet ihn als quasi die, das Musterbeispiel, als Mustermitglied und das Beispiel, was einen wahren Nekromanten ausmacht. Ja, Tabafon, er hat ja Leute getötet und dann wieder als Untote aufstehen lassen. Widerworte mochte er auch nicht. Und auf geteilte Meinung stand er insofern, dass er seine Meinung nannte und die durften sich andere dann teilen. Und ja, im Eulen-Aroden sah er seinen großen Rivalen. Aroden sah das erstmal anders. Trotzdem ließ sich Aroden von Tabafon auf die Insel des Schreckens locken. Die liegt im Herzen des Enkatansees und ja, hat ihren Namen davon, dass da allerhand Mutanten rumrennen. Denn die Insel Schreckens enthält zugleich ein Tor, einen direkten Übergang auf die Ebene der negativen Energie, was ja nekromantische Kräfte speist. Negative Energie ist ja quasi der Lebenssaft der Untoten. Und da dachte halt Tabor von, naja, hier, ich sitze quasi voll auf der Batterie, ne? Da mache ich doch diesen Gott fertig, raub ihm seine Macht und dann bin ich Gott. Ne? So, Gott anstelle von Gott, so. Kann man versuchen. Am Ende war Tabor von tot. Doof gelaufen für ihn. Oder gut gelaufen, denn er hatte natürlich Plan B und alles vorbereitet, um zu einem Leichnam zu werden. Tada! Und hier endet eigentlich die Geschichte, wo es um Aroden geht. Denn Aroden zog sich nach diesem großen Kampf, na Rudi, auf die Ebenen zurück, um dort halt seine Position als Gott zu festigen, um in der Stadt Axis sein göttliches Reich auszubauen. Und ließ die Menschen zurück, prophezeit aber, ich komme wieder. Und dann werde ich ein goldenes Zeitalter einleiten. Yay. Wie das weitergeht, da kommen wir noch zu spätestens in Teleox. Ja, so. Also, ne, merken, Tabafon. Ne? Tabafon kehrte allerdings dann zurück, denn er hatte halt das Leichnamritual fast abgeschlossen und alles, was eigentlich noch fehlte, war, dass er den Löffel abgab, um dann als Untoter sozusagen wiedergeboren zu werden. Leichnam ist ja die Übersetzung vom Lich, die klassische Übersetzung. Da gibt es natürlich auch ein paar Irrwege. Und ich glaube, in der deutschen D&D-5-Version ist er einfach nur der Lich. Gut, wir sind bei Pathfinder mit der klassischen Leichnam-Übersetzung. Da sind wir bei geblieben. Weil wir versuchen natürlich dort abzuweichen, wo es falsch ist oder wo es irgendwo rassistisch klingt oder in solche Richtungen geht. Und ansonsten ist natürlich dieses, je mehr man verändert, umso mehr riskiert man natürlich, dass man dann Doppelübersetzungen hat, dass das irgendein Übersetzer nicht mitbekommt, dass der im Glossar in die falsche Ecke guckt und dann die alte Version hat. Und das sollte man vermeiden. Rudi, was machst du da? Ach, du knuddelst dein Kissen, okay. Ja, Tabafon. Ja, was macht man als untoter, selbsternannter Magierkönig und ja, möchte gern Gott? Man hebt sich ein Reich aus. Und hier beginnt effektiv die Geschichte rund um das Auge des Schreckens, denn die Ereignisse der Vergangenheit wirken natürlich bis in die Gegenwart fort und haben beeinflusst, was rund um den Enkatansee so passiert ist. Tabafon begann seine Eroberungen eigentlich in Belxen, dem Orkland, was ich ja letzte Woche so schon in den Sagerlanden abgehandelt habe, aber offiziell eigentlich zum Auge des Schreckens gehört. Ja gut, Orks kloppen fand ich jetzt eigentlich mehr unter den Sagerlanden, aber gut, wie gesagt, offiziell und inoffiziell. Er hat die Orks von Belxen so weit unterworfen und mit seinem untoten Machismo, ne, und diesem folgt mir oder ihr folgt mir, derartig beeindruckt, dass er dann halt mit einer Armee aus Orks und Untoten ins östlich gelegene Ustalaf einfallen konnte. Ustalaf war damals auch ein Königreich und ja, der letzte König hatte drei grandiose Ideen, mit denen er grandios auf die Schnauze gefallen ist. Er schickte seinen ersten Sohn, einen mächtigen Krieger. Doppelstrahlende Paladin. Mit seiner Armee los, um na, diesen Untoten aufzuhalten. So nun mal ein Stab, die Armee starb. Hat dann halt Tabafons Armee verstärkt. Hey, super, gelaufen. Also schickte der König seinen zweiten Sohn los. Einen mächtigen Priester, voll behangen mit mächtigen Artefakten, um Tabafon mit einer mächtigen magischen heiligen Keule in Stücke zu. So Nummer zwei tot. Tabafon hat lauter mächtige magische Artefakte erbeutet. Wunderbar. Also wandte er sich an seinen dritten Sohn, seinen Bastardsohn, den Tiefling. Ja, Junge, hab zwar nie gedacht, dass ich mal dich brauche, aber du wirst jetzt. Nee, Papa. Was? Bin doch nicht blöd. Und so hat sich dann der Dritte in die Wälder von Ustalav zurückgezogen, um ja von dort aus Widerstand zu leisten, während sein Papa auf der Königsburg verblieb und dann später an seinen eigenen Eingeweiden von der Zinne gehangen wurde. Und dieser dritte Prinz baute halt intern eine Widerstandstruppe auf, die, naja, gut, gegen die Untoten und die Orks jetzt nicht so wirklich viel reißen konnte, bis er Kraft mystischer Rituale einer Gruppe warisischer Wanderer Lykantropie verpasste und sich so halt eine Eliteeinheit schuf, die, naja, ein bisschen Widerstand leisten konnte, was natürlich aus den Geschichten Ustalavs rausgestrichen wurde, weil Werwölfe als Helden, das geht ja gar nicht. Dieser dritte Prinz wird allerdings immer noch von seinen Anhängern oder beziehungsweise Nachkommen dieser Werwölfe als der Prinz der Wölfe verehrt. Wer dazu mehr wissen möchte, lese den gleichnamigen Roman. Vielleicht gibt es noch ein paar davon zu haben. Ist eine schöne Geschichte um Radovan und den tschechischen Grafen Varian. Ja. Nachdem Tabor von Ustalav erobert hatte, war natürlich klar, dass er nicht lange ruhig halten würde. Währenddessen rief im Süden, im Andorranischen Reich, die Harodenkirche zum Kreuzzug auf. Und so brach der Kreuzzug des Lichtes gen Norden auf. Krieger, Paladine, Streiter aus den Menschenlanden setzten über den Engertansee über, wurden verstärkt von den zurückgekehrten Elfen aus Kionin, kommen wir auch noch zu, sowie den Zwergen aus den fünf Königsbergen, kommen wir auch noch zu. Und ja, diese Kreuzritter erkämpften sich unter großen Verlusten erstmal einen Brückenkopf an der Küste von Ustalav. Und ja, kämpften sich dann landeinwärts. Gen Galgenkopf, der Festung, die sich Tabafon errichtet hatte. Und schließlich kam es zur entscheidenden Schlacht. Und die Arodenpriester baten inständig ihren Gott um Hilfe und er entsandte seinen Herold. Seine Heroldin Arasni, einen strahlenden Engel, der vom Himmel herabfuhr, wahrscheinlich mit Flammenschwert und allem drumrum, um Tabor vorne seine Schranken zu weisen. Und ja, auch das ging schief. Ich bin 44, ich kenne so manches Klischee und die Comic-Fans unter euch möglicherweise auch. Wer nicht, möge jetzt mal googeln, das Meme Bane bricht Batman. Dann werdet ihr da ein Comicbild finden, wo so ein Muskelpaket mit einer Atemmaske den armen Batman über seinem Knie zerbricht und ihn dabei halt das Rückgrat kaputt macht. Aber Rudi, jetzt kommen die unheimlichen Geschichten. Haltet die Ohren zu. Also. Ja, ähnlich erging es Arasni. Also, ich glaube, Tabafon riss ihr die Flügel aus. Und dann warf er den leblosen Leichnam der Heroldin den Kreuzfahrern vor die Füße. Als Zeichen, euer Gott kann mir gar nichts. Ja. Das lag jetzt an der jungen Yomede, zu diesem Zeitpunkt noch nicht Göttin, auch nicht Heroldin Arodens, auch nicht eigenständige an der jungen Yomede, die Moral wieder aufrechtzuerhalten, die Truppen zusammenzuhalten. Ja, und an General Arnisan, dem Anführer, dem taldanischen Kommandanten des Kreuzzuges, der sich dem Magierkönig entgegenstellte. Und Tabafon grinste, wie das halt nur so Untote können, und äußerte einen Wunsch. Halt ihnen magischen, halt ihnen hochgradigen Zauber, der die Realität verändern kann. Er wünschte sich Arnisans noch schlagendes Herz in seine knöchernde Klaue. Das wäre für Arnisan doof gelaufen, hätte er nicht Arodens Schild geführt. Ein magisches Artefakt, wieder mal so ein Artefakt, das natürlich von Aroden selber hergestellt und entsprechend gesegnet worden war. Es war ein Schild des Zauberzurückwerfens. Und je mächtiger der Zauber ist, der einschlägt und dann zurückgeschleudert wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schild in mehrere Stücke zerbricht, die man dann wieder zusammenfügen muss, so wie so ein Puzzle, und dann wird er wieder eins und dann kann man ihn da einsetzen. Ja, also in diesem Falle ging der Wunsch quasi nach hinten los. Oh, mein, es juckt. Die magische Energie schlug zurück. Ein Splitter von diesem heiligen Artefakt bohrte sich in Tabafons Kralle. Und der Magierleichnam floh kreischend und rauchend und ja, halb zerlegt in die Tiefen seiner Festung, wo sich die Kreuzfahrer nicht hinterher wagten, sondern sie sagten: Hey, versiegeln wir ihn doch. Sperren wir ihn in seiner eigenen Festung, in seinem eigenen Kerker ein. Ja klar, was kann da schon schief gehen? Was mag der da unten alles haben? Ach was, ne? Okay, sie errichtet ein großes, fettes Siegel, das von einer Sphinx, einem göttlichen Wächter bewacht wurde. Und dieses Siegel wiederum sicherten sie durch drei weitere magische Siegel, deren Existenz das große Siegel sicherte. Also sprich, erst mussten die kleinen kaputt gemacht werden, ehe das große gebrochen werden konnte. Ja. Und dann gaben sie diese drei Siegel vertrauenswürdigen Kreuzfahrern, auf dass sie sie an geheimen Orten versteckten, bla bla bla. Für diejenigen, die wissen wollen, wie es mit diesen Siegeln weitergeht, empfehle ich einerseits den Falkengrund Sammelband und andererseits den Rückkehr der Runenherrscher. Hinsichtlich des dritten Siegels sind mir keine Quellen bekannt. Falls da irgendjemand in einem Society-Szenario oder sonst wo drüber stolpert, lasst es mich bitte wissen. Denn heute, Status quo von Pathfinder 2, beziehungsweise im letzten Pathfinder 1 Abenteuerfahrt, Tyrant's Grasp, den wir ja nicht übersetzt hatten, sonst ehrlich gesagt wäre Pathfinder 2 so etwa jetzt erschienen, Oktober 2020, statt im ersten Quartal. Ja, Tyrant's Grasp behandelt, dass der wismannde Tyrann aus dem Galgenkopf ausbricht und Dinge tut. Gut, ich fange mal an. Die Ritter von Finismur, das war halt ein Teil des Kreuzzuges. Die entschlossen sich, zurückzubleiben und den Galgenkopf zu bewachen, auf dass ein Tabafon nicht wieder rauskommt. Zu diesem Zweck schnitten sie ein Stück von Ustalav quasi ab und richteten sich dort als Ritter von Finismur ein. Schön. Als Tabafon aus seinem Kerker ausbrach, vernichtete er als erstes Land Finismur, welches jetzt nur noch als die Grablande bekannt ist. Ja, die Bewohner, die einen vorherigen Tod gestorben sind, sind dann teilweise als Untote wieder auferstanden. Es gibt auch noch einen Haufen Flüchtlinge und natürlich gibt es jetzt mittlerweile, natürlich auch mit den Rittern von Finismur und den Rückeroberern, immer noch versprengte Rittergrüppchen, die versuchen, das Land zurückzuholen, das Land zu reinigen, die immer noch eine Verteidigungslinie halten wollen. So. Ich spule mal so ein bisschen weiter. Auch die Orks von Belxen haben kein Interesse daran, mit Tabafon wieder loszuziehen. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass sie sich unter ihrem neuen Kriegshäuptling halt Taba von widersetzen und jetzt nach Verbündeten suchen, unter anderem Menschenheit. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist vielleicht mein Freund, da könnte was draus werden. Und ja, mal schauen, wie es für die Orks läuft, wie es für die Finismura läuft. Kurzer Überblick, wie es ansonsten ausschaut. Am Ende von Tyrant's Grasp ist der Whispered zum Glück zurückgeschlagen worden und hat sich erstmal auf der Insel des Schreckens auf dem Enkatan-See verschanzt. Ja, der pumpt jetzt erstmal negative Energie. Ne? Ja, nur was kann da schon passieren, wenn er das länger tut? Ne? Ja, klar. So. Und sammelt halt auch Verbündete, beziehungsweise nicht Verbündete, die ihm gleichrangig sind, sondern halt welche, wo er sagt, pass mal auf, ne? Ab sofort gehorchst du mir und dafür mache ich dich gleich tot. Ich bin ein gnädiger Herrscher. So viel zum Enkatransee. In der Südwestküste des Enkatansees lag das Land Moltune. Moltune war eine taldanische Provinz, die sich allerdings halt erst von Taldur und dann später auch von Teliax losgesagt hat. Dazu komme ich, wenn ich zu Taldur und Teliax komme, natürlich. Moltune ist eigentlich eine Militärdiktatur. Um in dieser Gesellschaft aufzusteigen, sollte man einen militärischen Rang besitzen. Alle, die nicht dem Militär angehören oder aus Militärfamilien stammen oder sich aus sonst einem Grund legitimieren, sind eigentlich Leibeigene. Man kann allerdings aus der Leibeigenschaft rauskommen, indem man in den Militärdienst eintritt und nach, ich glaube, 3 oder 5 Jahren makellosen Dienstes, kann man dann die Staatsbürgerrechte erwerben. Jo, dieses ganze Ordnung über alles, eigentlich böse Ordnung über alles, gefiel allerdings den freiheitsliebenden Bewohnern des Klauenwaldes nun gar nicht. Und die haben einfach ihre Unabhängigkeit erklärt und das Land Nyarmathas gegründet. Benannt halt nach ihrem ersten Anführer, dem Waldläufer Nyarmath, welcher bedauerlicherweise es nicht dann geschafft hat, seine Leute auch wirklich zu vereinen, sondern der halt einem Attentat erlegen ist. Und letztendlich sind die Nyarmathi ein Haufen individueller Gruppen und Individualisten, die, wenn Moltune vorbeikommt, in die Wälder fliehen, einen Guerillakrieg führen. Irgendwann haben die Moltuni dann die Schnauze voll, ziehen sich wieder zurück, weil sie einfach zu viele Verluste hatten oder ihre Versorgungslinien gesprengt wurden. Und dann bauen die Nyarmathi wieder ihre Siedlungen auf und ähnliches. Jedenfalls galt das bis zum Abenteuerpfad Eisenzahn-Invasion, Einfang Invasion, haben wir auch nicht übersetzt. Denn da haben dann die Hobgoblin-Söldner Moltunes gesagt, ach, wir gründen unser eigenes Ding. Und haben Teile von Moltune und Nyarmathas erobert, um dort halt die Hobgoblin-Nation Oprak zu gründen. Die oprakische Expansion wurde von Helden aufgehalten. Trotz allem konnten sich die Hobgoblins ganz gut halten. Und jetzt in der aktuellen Lage haben Moltune, Nyarmathas und Oprak ja, so einen 3-Seiten-Waffenstillstand geschlossen. Und könnten sich sogar verbünden, um dem wissenden Tyrannen zusammen Widerstand zu leisten. Wir werden es sehen. Ja, letztes Land am Auge des Schreckens, Ustalav. Habe ich ja vorhin schon erzählt. Der wissende Tyrann hat die Ustalavsche Königslinie beendet. Danach zerfiel Ustalav eigentlich in mehrere Provinzen, wo jeder Graf oder wie auch immer sich der Herrscher nannte, sein eigenes Ding gemacht hat und die Lose halt konföderiert, also lose zusammengehalten wurden und halt auch trotzdem eine gemeinsame Regierung besitzen. Nun ist Ustalav in gewisser Weise das Transsilvanien der Hammerfilme, also der alten Dracula- und Frankenstein-Filme. Man findet dort eigentlich an jeder Ecke irgendein Monster. Man hat dort den Untoten der Woche. Man hat die verrückten Wissenschaftler, die Golems herstellen. Man hat Vampirgrafen. Man hat im Schauderholz an der Richtung ehemalige Weltenwunder hat man ganze Werwolf-Sippen, die dort rumrennen. Kurzum, Ustalaf ist ein Reich eigentlich des Schreckens. Ustalaf wurde ursprünglich von barisischen Wanderern ja, kolonialisiert, könnte man sagen, weil ja, und entsprechend Städte gegründet. Und in der Hauptstadt Kalifas gibt es nicht nur einen normalen Herrscherhof. Wer mehr darüber wissen will, es gibt den Almanach zu Ustalaf. Den Almanach zu Belgsen haben wir leider nicht gemacht, weil wir den parallel erschienenen AP Giant Slayers nicht gemacht haben. Und auch den Almanach zu Moltun und der Martas haben wir nicht gemacht, weil, wie gesagt, der Einfängs AP wurde auch nicht auf Deutsch gemacht. Bisschen schade, auf der anderen Seite ist der Status quo natürlich, hat er sich natürlich auch ein bisschen verändert. Also sprich, was der Belgsen Almanach sagt über die Lebensweise der Orks und so weiter, stimmt zwar im Großen und Ganzen noch und auch die ganzen Örtlichkeiten gibt es noch, aber die politische Lage im Land hat sich sozusagen geändert. Orks und Politik. Nirmatas und Moltune, wie gesagt, da ist jetzt Oprak dazugekommen, hat sich die Lage auch etwas geändert. Ja, nur Ustalaf ist immer noch seltsam, obwohl man einen ja die Grablande angrenzt. Jo, so viel erstmal zum Auge des Schreckens. Wie gesagt, wer den Status quo in ganzer Länge lesen möchte, sehe sich bitte den Weltenband an. Nächstes Mal werde ich mir dann wahrscheinlich die zerrütteten Lande vornehmen, also den Nordosten von Avistan. Den Nordosten von Avistan. Irgendwo schnarcht es hier. Ja, das schnarcht unter dem Tisch. Ich weiß immer, manchmal nicht, wo Runi sitzt. Entweder sitzt er hier unter dem Tisch, oder er sitzt auf der anderen Ecke, oder er sitzt neben dem Tisch, oder er liegt in seinem Schlafko oder in seiner Schlafbox, oder er liegt hinter dem Sofa, oder auf dem Sofa, oder hier unten. Irgendwo schnarcht es meistens her. Gut. Dritter Abschnitt: Sprachen. Auf Golan gibt es natürlich sehr viele Sprachen, wahrscheinlich genauso viele oder noch mehr als auf der Erde. Viele Sprachen sind natürlich miteinander irgendwie verwandt. Und ja, gut, damit Abenteurer es nicht allzu schwer haben und sich auch halbwegs verständigen können, hat man natürlich schon relativ früh beim Fantasy-Rollenspiel zu. Oh, ich will. Schon relativ früh zu Kunstgriffen. Kunstkniffen gegriffen. Nämlich der sogenannten Gemeinsprache. Manchen auch als Handelssprache bekannt oder einfach Commons. Das ist halt die Sprache, die vorherrschend ja, in der Abenteurerregion gesprochen wird. Vorherrschend. Wenn ich mir jetzt allein die Karte von Avistan angucke, weiß ich, im Nordwesten, in den Ländern der Lindwurmkönige, wird vorherrschend eine andere Sprache gesprochen, die Ulfen sprechen Skald, als im Südosten, im Lande Taldor, wo man Taldanisch spricht. Und auch in Nordgarund, in den Ländern der Goldstraße, sind andere Sprachen angesagt als weiter südlich im Wangi-Becken. Ja, also ist ein bisschen schwierig. Deswegen die Gemeinsprache in der Region der Inneren See ist eigentlich Gossentaldanisch. Heißt, die Taldani, wenn ich zu Taldor komme, ne, bla, haben sich eigentlich über den ganzen Kontinent irgendwie ausgebreitet oder haben zumindest dort ihre Explorationsarmeen lang geschickt und haben damit auch ihre Sprache als Handelssprache verbreitet. Und natürlich ist das, was als Gemeinsprache zum Beispiel in Varisia gesprochen wird oder in den Ländern der Lindwurmkönige, nicht wirklich das Hochtaldanische, das in Taldor gesprochen wird, deswegen Gossentaldanisch, was halt verschliffen ist, was mit Lehnworten versetzt ist, wo halt lokale, vielleicht auch Redewendungen drin sind und dergleichen mehr, sodass man theoretisch jemanden anhand seines jeweiligen, sag mal, Dialektes erkennen könnte, wo er herkommt. Gut, die Taldani sind natürlich wahrscheinlich immer noch stolz darauf, dass sie das Hochtaldanische sprechen, wobei das vielleicht auf dem flachen Land auch nicht so hoch ist, als vielleicht an Adelshöfen und bei Abgängern von Akademien. Ebenso Hochtaldanisch wird wahrscheinlich von Diplomaten und Leuten, die sich für ganz wichtig halten oder halt entsprechende Schulen besucht haben, gesprochen. Aber ansonsten gibt es höchstwahrscheinlich so diverse Mundarten, die allerdings auszuspielen dem Spielleiter obliegen, also sprich, ob der da ein Fass drauf aufmacht oder nicht. Dann, neben dem Taldanischen, also der Gemeinsprache, beziehungsweise dem größten Taldanisch, gibt es natürlich noch die verschiedenen Sprachen in den Regionen und der einzelnen Völker. Wie gesagt, die Ulfen im Nordwesten, die sich ja nun auch doch über den Norden ausbreiten, die sprechen Skald. Skald ist also in gewisser Weise ebenfalls eine Verkehrssprache des Nordens. Dann die Keliden, die in im Reich der Mammutherren, in der Sarkoris-Narbe, die Urbevölkerung eigentlich auch von Mendif darstellen, ja, und von Numeria, die sprechen halt Kelidisch, ja, ihre Barbarensprache. Und da halt auch höchstwahrscheinlich ist das Kelidisch der Mammutherren nicht dasselbe wie das Kelidisch der Technobarbaren von Numeria. Dann haben wir natürlich das Chelische. Das Chelische ist eine Abwandlung des Taldanischen. Die Chelier würden das natürlich etwas anders sehen, aber letztendlich ist es dem Taldanischen nahe genug, dass man es als Gemeinsprache eigentlich bezeichnen kann. Ja, in Nidal, die Nidaler sprechen ebenfalls ihre eigene Mundart. Halt Nidal, dadurch Nidal. Da Nidal seit 10.000 Jahren unter mystischen Schatten verborgen liegt, hatten die genug Isolation halt, um ihre alte Sprache beizubehalten. Neu-Tassilon, da der Kern von Neu-Tassilon halt eine aus der Vergangenheit aufgetauchte Stadt ist, wird da Tassilonisch gesprochen. Ebenso hat man halt in Varisia einerseits die Mundart der varisischen Wanderer. Und auch hier dürften die varisischen Wanderer, die noch immer mit ihren Wagenzügen entlang der Flüsse und entlang der Berge fahren, in gewisser Weise ein anderes Varisisch sprechen als die sesshaften Varisier in zum Beispiel Corvosa oder halt auch die Nachfahren der varisischen Wanderer von Ustalav. Gut, und die Shuanti, die sprechen Shuantisch. Punkt. Ja, wenn ich jetzt mal so den Blick schweifen lasse über die Karte auf noch mehr Sprachen jetzt, also menschliche Sprachen, in Avistan, da stoße ich gar nicht. Wie gesagt, es ist eine Sache eigentlich des Spielleiters und der Spieler, wie sie auch Sprachen ausspielen und zeigen, ich komme von dort, ich komme aus jenem Land. Wenn man jetzt, wie gesagt, Ustalav als transsilvanisch betrachtet, könnte ja theoretisch ein Ustalaver Charakter einen entsprechenden Akzent drauf haben. Oder ein Taldaner immer darauf achten, dass er wirklich sozusagen Hochdeutsch spricht, während, tja, wem tue ich das jetzt mal an? Die Galter vielleicht wechseln. Man weiß es nicht. Gut, das nur mal so als kleiner Ausblick. Wie ihr sagt, in Nordgarund, also an der Nordküste, da spricht man eigentlich Osirisch, also ne, die Sprache von Pseudo-Ägypten. Außerdem ist auch das Kelische sehr verbreitet. Das ist in gewisser Weise das Gegenstück zu Persisch, das Padischerreich von Kelisch entspricht eigentlich dem Perserreich, wenn man diese Analogien nehmen will. Während halt im Wangi-Becken zahllose Stämme und auch Volksgruppen ihre eigenen Sprachen sprechen und man dort halt das Polyglott bzw. Wangi spricht, eine Mischsprache oder ja, doch eine Mischsprache, wo man sich dann teilweise auch mit Händen und Füßen noch verständigt und wohl relativ gut klarkommt. Wobei man hier halt unterscheidet, dass Wangi ist eigentlich die Sprache der Bewohner des Wangi-Beckens, also die Handelssprache der Bewohner, während Polyglott dann noch die Elemente enthält, die ja, die Weißen sozusagen aus Avistan mitgebracht haben. Regeltechnisch ist es dieselbe Sprache und wenn ihr in Büchern darauf stoßt, steht da meistens Wangi-Polyglott oder nur Polyglott. Ja, das erstmal dazu. Und damit habe ich jetzt auch schon über eine halbe Stunde mal wieder gebabbelt. Ich hoffe, es hilft euch etwas weiter. Ich hoffe, auch dieser Rollenspielvorschlag ist jetzt nicht ganz so, dass ich euch die Zehennägel aufrollen. Und wer. Einen habe ich noch, wer heute meinen Werkstattbericht gesehen hat, ich muss ihn natürlich korrigieren, ich war leicht geistig und hatte, das nahe All ist im Druck, beziehungsweise in der Endabnahme von Paizo, dass wir dann halt die Druckfreigabe kriegen. Da Layouterin Nadine jetzt wieder aus dem Urlaub zurück ist, wird das wahrscheinlich nicht über meinen Tisch laufen, also erfahre ich erst, wenn das Buch fertig ist, wenn es im Lager angekommen ist, beziehungsweise die Belegexemplare rausgegangen sind. Es ist natürlich der Legendenband, den sie sich jetzt am Montag mit dazu genommen hat zum Bearbeiten. Okay. Und was ich auch erfahren habe, Tim Turgutten, herzlichen Glückwunsch zum Angelschein. Ist zwar etwas, womit ich auch nichts am Hut habe, aber da ich mitbekommen habe, dass du da fleißig gelernt hast und dass das offenbar ein bisschen mehr ist, als sich irgendwo an den Teich setzen und die Angel raushauen, wie das halt so ein Laie wie ich sieht. Hey ho, herzlichen Glückwunsch. Und da fällt mir jetzt, ich mache noch nicht Ende, fällt mir doch noch was ein zum Thema Sprachen. Nämlich auch, dass obwohl, wenn Menschen dieselbe Sprache sprechen, kann es regional trotzdem Unterschiede geben, was hauptsächlich im aktiven Wortschatz drin ist. Beispiel, ein Küstenbewohner, zum Beispiel ein Hamburger, der hat möglicherweise doch andere Vokabeln drauf, als es so ein Bewohner des flachen Landes wie ich. Ich habe nämlich eigentlich keine Ahnung, wo quasi der Unterschied, wo quasi die Trennlinie zwischen einem Boot und einem Schiff zu ziehen ist. Ich meine, ich kann einen Zweimaster von einem Dreimaster anhand der Anzahl der Masten unterscheiden. Ja, aber diese ja, nautischen Vokabeln sind natürlich jemandem geläufiger, der auch damit was zu tun hat. So hat dann auch eine Sprache wie das Englisch, also eine Seefahrernation, ganz andere Begrifflichkeiten, wie das bei einer landgebundenen Nation wäre. Und ebenso natürlich hängt es auch davon ab, wo jemand lebt. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, die Eskimos hätten irgendwie über 40 Worte für Schnee. Eskimo ist erstens rassistisch, das sind Inuits. Außerdem ist das mit 42, mit über 40 Worten stimmt auch nicht so ganz, denn die haben eine Silbensprache. Heißt, es gibt eigentlich ein Wort für Schnee und dann werden da mit einer entsprechenden Silben drangehangen und auszudrücken, ob es frischer Schnee ist, Harzschnee, Pulverschnee, gelber Schnee. Trotzdem, natürlich, werden die imstande sein, zum Beispiel jetzt halt Schnee von Schnee viel besser zu unterscheiden als ich, alter Flachlandbewohner. Deswegen auch das möglicherweise etwas, was ihr beim Rollenspiel beachten könntet und vielleicht eure Darstellung auch verbessern könntet, wenn ihr das denn wollt, wenn ihr auf solche Kleinigkeiten Wert legt oder vielleicht eher sagt, ach, Kokolores, gebt mir das nächste Monster zum Totschlagen.